Moin zusammen, auf ein Bier mit ist wieder zurück. Heute sind wir nicht
zurück. Wir sind woanders heute.
Wir sind woanders. Wir sind nicht in Vechta, sondern wir sind heute in meiner Wahlheimat in Bremen. Herzlich willkommen, Bene.
Danke, das darfst du jetzt auch mal sagen quasi.
Endlich mal.
Sehr schön.
Endlich mal muss ich nicht die ganze Zeit fahren. aber wir sind nicht hier in Bremen, um uns als Brüder auszutauschen, wie wir das zuletzt gemacht hatten, sondern wir sind eigentlich zu Gast, muss man sagen.
Du bist ja auch jetzt, eigentlich sind wir beide zu Gast heute.
Sind beide zu Gast, genau. Ja,
und haben einen Gast.
Und wir haben einen Gast gleichzeitig. Es ist verrückt, aber wir werden es euch alles erklären. Hashem, danke, dass wir hier sein dürfen. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen, aber...
Das ist irgendwie schräg.
Ihr seid hier willkommen natürlich. Willkommen am Creative Hub Bremen. Und ich bin der Hashem. Ich bin einer von den Projektleiter hier. Kommt von Visionskultur. Ich lege einfach mal los.
Ich lege einfach mal los.
Wir haben die Creative Hub sozusagen in Bremen gegründet. Und ja, was soll ich sonst erzählen? Mir macht meine Arbeit Spaß und ich begleite Projekte.
Das ist sehr cool. Ich bin hier am Creative Hub einfach ganz zufällig vorbeigefahren, habe das gesehen, habe gedacht, okay, jetzt musst du mehr darüber rausfinden, weil mich die Idee so komplett angefixt hat. Wir starten wie immer in diesem Podcast immer mit 5 schnellen Fragen, die wir dir stellen wollen, in der Hoffnung, dass wir dich da vielleicht auch schon so ein bisschen wiedergeben.
Sehr schön.
Und dann schauen wir mal, inwieweit wir da in die Themen weiter reingehen. Fangen wir mal an. Erstens Local versus Global. Wofür entscheidest du dich?
Beides. Sowohl das
also
auch.
Kannst du dich nicht für das eine oder das andere entscheiden?
Nein. Support your locals immer und Brain goes global immer. Also sowohl das auch. Das heißt, was wirtschaftliche Natur angeht, würde ich sagen locals als erstes. Was Wissen und Knowledge angeht, global.
Okay, das heißt, man muss immer ganz genau beobachten, worum geht es hier gerade und danach...
Genau.
Okay. Zweitens, sparen versus investieren.
Beides. Natürlich, beides. Ist genau dasselbe. Also wer sparen kann, soll auf jeden Fall sparen. Wer investieren kann, soll auf jeden Fall investieren. Es ist ein schmaler Grat zwischen Sparen und Investieren. Wenn du nichts in der Tasche hast und du willst investieren, dann ist es keine kluge Entscheidung, sage ich mal. Vielleicht durch das Glück trifft das zu, aber mittel- bis langfristig ist es keine kluge Entscheidung, weil du nimmst dann schon mal eine gewisse Ressource weg. Aber wenn du tatsächlich die Möglichkeit hast, weil du gespart hast, kannst du gerne investieren. Also so viel sparen, bis es die Zahlen nur auf dem Konto siehst, macht auch keinen Sinn.
Okay. Basketball versus Pumpen im Gym?
Basketball.
Okay, da kannst du dich also direkt entscheiden.
Basketball 100%. Ich bin auch ein Basketballer, deswegen kann ich das so sagen. Ich bin im Basketball aufgewachsen und Pumpen kam irgendwann in der Teenie-Zeit. Damit man halt, weiß ja nicht, ich weiß nicht mal, wofür man pumpt, aber wie gesagt.
Ja. Okay, viertens Frühstück versus spätes Dinner.
Oh, das kommt drauf an, aber Frühstück ist schon was Geiles. Spätes Dinner auch eigentlich. Im Winter Frühstück, im Sommer spätes Dinner.
Okay. Also auch wieder situationsabhängig.
Ist immer situationsabhängig.
Ja, genau. Sehr gut.
Ja, genau. Ja. Können wir schon eine ganze Menge von lernen. Fünftens Strand versus Wüstentrip.
Auch schwierig.
Gut vorbereitet.
Ja, okay. Eigentlich Strand. Strand. Ich würde primär sagen Strand für mich. Das Wasser oder das Meer, so das Schönste, was man sehen kann und auch was man fühlen kann, wenn man ins Wasser geht. Natürlich nicht in der Nordsee, aber wenn es irgendwo warm ist. Aber gleichzeitig ist die Wüste auch super schön und super wichtig. Ne? Also eher Winter, Wüste. Aber ich bleibe trotzdem am Strand.
Okay. Cool. Ja. Ja, ich habe einfach mal bei dir auf dem Instagram-Profil so ein bisschen geguckt. Cool. Du hast ja so ein paar noch alte Stories eben halt drin. Konnte ich mal schauen. Und wo ich hängen geblieben bin, ist bei dem ganzen Essen. Kochst du das selber?
Ja, oder? Ich koche das genau selber. Ich bin halt so ein Hobbykoch, sage ich mal. Ja. Keine Ausbildung, gar nichts gehabt. Aber ich liebe es. Es ist so wie psychologische Entlastung, sage ich mal.
Okay.
Man kann kreativ sein, man kann... die draußen Spaß machen, das finde ich schön. Ja.
Okay, und wenn du mal irgendwie länger gearbeitet hast, dann stellst du dich trotzdem noch irgendwie abends
super gerne
an den Herd oder so, um halt auch einfach so runterzukommen.
Super gerne. Ich lade Freunde ein, Familie und probiere mich da aus.
Ja. War das denn immer so? Also konntest du schon immer gut kochen? Ist dir das so in die Wiege
gelegt? Ich glaube, keiner konnte von Anfang an gut kochen. Ich glaube, jeder muss dann probieren. Aber ich glaube, Nee, also ich habe tatsächlich als Student damals versucht, Sachen auszuprobieren und ja, es hat irgendwie mit, ist ja auch ein bisschen, also wenn man es Hobby sieht, ist es auch ein bisschen so gleichzeitig ein Ausgleich zu der normalen Alltag, ne? Also ja, deswegen war es für mich immer keine Zeitsache, sondern eher tatsächlich eine Lustsache. Also ich habe Lust zu kochen.
Ja, okay. Und dann Frühstück aber trotzdem auch als gute Mahlzeit. Bist du denn so eher so dann der Frühaufsteher, der dann, weiß ich nicht, um 7 Uhr schon bei der Arbeit sitzt und trotzdem ein ordentliches Frühstück hatte? Oder ist es eher das
Gegenteil? Es kommt der Satz, den ich sehr oft schon gesagt habe, oft sagen werde, aber scheinbar, es kommt drauf an.
Ich weiß, wie die Folge heißt.
Es kommt echt drauf an. Manche Tage wache ich wirklich um 5 Uhr morgens auf, bin super motiviert und habe 6 Stunden Schlaf hinter mir und dann kann ich so loslegen. Manchmal, wenn ich eher spät aufstehe, so, ich lasse das ein bisschen von meinem Körper abhängig machen, ja, so wie er sich gerade fühlt und passe mich da an.
Okay, das klingt aber auch danach, dass du so ein gewisses flexibles Arbeiten auch dir erlauben kannst.
Ja, also jeder kann sich flexibles Arbeiten erlauben eigentlich, aber es gibt Strukturen, die menschlich gesetzt werden, dass man das nicht erlauben sollte, aber eigentlich...
Auch, also auch da kommt es drauf an.
Ja, genau. Also ich find 2020 zu sagen, dass man halt natürlich immer bestimmte Uhrzeit arbeiten soll, bis bestimmte Uhrzeit, das ist eigentlich so schon passé, sage ich mal.
Ja.
Es gibt natürlich ein paar Berufe, so, ne, wenn jemand, keine Ahnung, Atomkraft, Sicherheitsdienst, so, fang bitte pünktlich an. So,
wäre ja, gut, wäre ganz gut, ja.
Genau, aber ansonsten jetzt alles andere kann man irgendwie mal flexibler gestalten. Hat man jetzt auch mit der Corona auch festgestellt, dass ja, auf einmal andere Jobs doch geht von zu Hause aus.
Ja. Und selbst in Deutschland hat man es tatsächlich gemerkt. Genau. Also das hat hier, glaube ich, Corona ein bisschen fast gebraucht, damit das einige Arbeitgeber auch nochmal so gecheckt haben.
Genau.
Also bei uns ist es absolut so. Also ich pendel immer so ungefähr 70 Kilometer zu meiner Arbeit. Das ist eigentlich total verrückt. Stehe dementsprechend halt früher auf und habe zwar flexible Arbeitszeiten. So, und jetzt kam aber Corona und ich sitze zu Hause im Homeoffice.
Ja.
Und es hat natürlich auch irgendwie so seine Nachteile. Mir fehlt da zum Beispiel so der Austausch mit Kollegen. Den kannst du dir zwar über digitale Videokonferenzen holen, aber ich finde es halt einfach total geil, wenn du dann irgendwie unter Leute bist und lass es nur eine Person sein, mit der du dann einfach über irgendwas quatschen kannst.
Ist menschlich, klar.
Mit der Arbeit was zu tun hat oder eben halt auch nicht.
Ja, ist menschlich, ja. Das vergessen viele. Es ist menschlich tatsächlich, Leute zu riechen auch und Leute zu berühren.
Ja.
Das sind Sachen, die unsere Sinne natürlich auch fördern. Und ich glaube, wenn man, also man kann digitale Tools nutzen, ist es nie... Es gibt keine komplette Lösung, sage ich mal. Es kommt drauf an.
Hashem, jetzt hast du gerade jetzt sind wir schon so ein bisschen im Smalltalk, aber du hast uns ja gerade hier herzlich willkommen geheißen, im Creative Hub, hast du gesagt. Wir sitzen jetzt, glaube ich, im 6. OG oder 5.?
6.
Obergeschoss hier, blicken über Bremen. Du sagtest, in die andere Richtung raus ist es noch schöner, aber ich finde den Ausblick nach da auch schon mega cool. Magst du vielleicht kurz, oder von mir aus auch länger, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was zu diesem Ort hier erzählen. Also was passiert hier? Was ist hieran creative? Was ist hieran Hub? Und was macht ihr hier? Was machst du hier? Also hau einfach mal raus und erzähl, wo wir hier überhaupt sind.
Wo fange ich an?
Ja, genau.
Gute 1900, Frage. Nein, Quatsch. Creative Hub war eine Idee tatsächlich, die wir schon länger im Kopf hatten. Sie war nicht räumlich orientiert, sie war tatsächlich ressourcenorientiert. Das heißt, mehrere Projekte, also wenn ich Projekte sage, meine ich auch Startups oder Künstler oder ähnliches, zusammen in einem Hub, zentral sozusagen, so eine Schnittstelle zu bieten und damit da ressourcenorientiert gearbeitet werden kann. Wir hatten tatsächlich 2019 eine Anfrage gehabt von der Gewoba bezüglich dieses Hauses und was man daraus machen kann. Und uns das Konzept, was wir mal hatten, und das lag 10 Jahre lang in der Schublade, wieder sozusagen in den Kopf gekommen. Und deswegen haben wir den Creative Hub realisiert. Ziel ist dabei, natürlich den Austausch zu fördern. Das heißt, auch so, wenn man jetzt, also als wir hochgegangen sind, habe ich erzählt, was in jeder Etage für bestimmte Inhalte sind.
Jo.
Die Etagen sind nach Inhalten aufgeteilt, auch noch nach Lautstärke, wegen Architektur, sage ich mal,
okay.
Sache. Unten ist dann lauter als hier oben. Und haben wir auch noch vertikal sozusagen eine Schnittstelle angeboten für jedes Projekt. Und zwar jedes Projekt, was bei uns im Hub ist oder in der Community ist, muss einen Community Input haben. Das heißt, sie müssen was anbieten. Die können das natürlich selbstständig entscheiden, was sie anbieten wollen. Es kann aus dem eigenen Know-how kommen. Es muss jetzt nicht mit dem Projekt was zu tun haben oder aus eigenen Erfahrungswerten. Und das am besten natürlich so einen fixen Rahmenbedingungen geben, dass es auch frei zugänglich ist.
Okay.
So. Für die Community. Von außerhalb können die selber entscheiden, natürlich, ob das jetzt, sage ich mal, finanziell vergütet sein soll oder nicht. Das ist selbst, also jeder muss das selber entscheiden.
Okay.
Aber für die Community muss das ein kostenloser Austausch sein. Dafür bekommen die Räumlichkeiten ohne Miete und ohne Nebenkosten.
Ah, okay. Das ist ja, also das heißt, ich sag mal ganz, ganz einfach zusammengefasst, es ist ein Geben und Nehmen sozusagen. Also ich bringe mich hier mit ein. Aber ich bekomme auch was dafür. Also ich bringe Ressourcen mit ein, die aber dann eben für andere zur Verfügung auch stehen. Aber ich kann eben mich auch an den Ressourcen anderer sozusagen bedienen in diesem
genau.
Fall. Cool. Also das ist das, was hier in diesem Gebäude jeden Tag von Montag bis Sonntag, 7 Tage die Woche sozusagen passiert. Also
klar, ja. Also okay. Das sind... Sehr oft natürlich Menschen vergleichen das mit dem, was man macht, ist auch das, was der Mensch an sich ist. Ist ein bisschen komplizierter, es kommt drauf an.
So.
Das heißt, ich hatte vorhin zum Beispiel einen Termin mit jemand aus einer Stiftung, wir sind durchgegangen durch das Haus und habe ihm das erklärt. Und wir waren dann bei der Musikabteilung,
wo ein
Musikproduzent da ist. Und da kam ihm die Frage auf, kannst du ein Mixtape machen?
Mhm.
Das war in privater Natur. Und der Musikproduzent sagt, ja klar. Da ist direkter Austausch stattgefunden.
Okay.
Und das genau fördern wir. Das heißt, nicht nur tatsächlich aus beruflichen Motiven, was uns auch natürlich freut, wenn da natürlich zum Beispiel haben wir in einer Etage haben sich mehrere Künstler zusammengetan, haben jetzt eine Agentur gegründet. Super Ding.
Cool.
So.
Ja.
Es kann aber auf verschiedene Ebenen ein Austausch bzw. Synergien stattfinden. Also egal wie, wollen halt diesen Austausch oder diese Synergien fördern, indem wir Plattformen dafür bieten und ein bisschen auch, sag ich mal, wir sind auch die Nervensägen hier im Haus, also mit Visionskultur.
Okay.
Wir treten den Leuten ständig so ein bisschen nach, so kommt man in die Pötte,
guckt
mal was an und dann so, um Austausch zu fördern. Ne?
Wie seid ihr denn aber, du sagtest, das Konzept lag 10 Jahre irgendwie in der Schublade, damit habe ich auch Erfahrungen, dass...
aber meistens bleiben sie denn in der Schublade.
Also bisher, aber es sind auch noch keine 10 Jahre, also von daher habe ich habe noch ungefähr 5 Jahre Zeit. Aber das stimmt mich so ein bisschen optimistisch. Aber warum habt ihr denn dieses Konzept geschrieben? Also was habt ihr beobachtet? Was habt ihr gedacht? Was habt ihr gefühlt? Wo war das Problem, dass ihr gesagt habt, ich brauche es sowas wie ein Creative Hub?
Also aus eigener Erfahrung nach dem Studium wusste ich nicht, wohin mit mir selbst. Also viele kennen das Gefühl, so man hat Studium fertig gemacht. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in England und kam zurück und dachte, und nun? Hast du aber noch nichts gelernt irgendwie. Also einiges, aber nichts, was man sagt, so ich bin Tischler oder ich bin jetzt, keine Ahnung, ein Arzt oder sowas ähnliches. Ne? Und deswegen hatte ich gerne das Gefühl, also hatte ich gerne so eine Begleitung gehabt für Ideen, die in meinem Kopf waren, wie Selbstständigkeit, so Berufsorientierung. Ich war natürlich auf vielen, vielen, vielen verschiedenen Berufsberatungen und sowas und ich habe mich nicht abgeholt gefühlt und habe auch gleichzeitig so eine Intention gehabt, so irgendwas mit Selbstständigkeit zu machen.
Cool.
Und mir fehlte die Idee dafür. Und dann habe ich mich mit vielen anderen Studenten damals zusammengesetzt. Wir wollten Klamottenmarke, Textilmarke herstellen. Es war damals die Revolutionszeit in Tunesien. Die Jasmin-Revolution hat angefangen.
Okay.
Und ich wollte damit das verbinden, so mäßig, weil mein Ursprung ist aus Tunesien.
Ja.
Und aber irgendwie haben wir da nicht so richtige Anhaltspunkte und Hilfe gefunden. Wir waren halt 10 Studenten, die gerade abgeschlossen abgeschlossenes Studium haben und wir waren aus verschiedenen Bereichen. Wir hatten Modedesignerinnen dabei, wir hatten einen IT-Typ dabei, alles Mögliche, ne, aus verschiedenen Bereichen. Und dann wurde nichts draus, weil wir brauchten Geld. So. Das heißt, ich habe einen Job angefangen, der andere hat einen Job angefangen. Ich habe als erstes an der Hochschule gearbeitet, dann war ich Unternehmensberater, dann war ich, hatte ich mehrere eigene Startups gehabt. Also Unternehmensberatung gekappt, Startups angefangen, Startups gekappt und in der Startup-Branche reingegangen, auch eigene Projekte gehabt. Ja, und dann hier.
Mhm.
Also das war schon ein Prozess so dahin.
Ja.
Aber die Idee eigentlich von dem Hub an sich war eigentlich so ein Wunsch.
Okay.
Okay, aber vor 10 Jahren halt. Also es ist schon ein weiter Weg letztendlich gewesen und trotzdem bist du irgendwie, es war in der Schublade und nicht im Papierkorb. Also das ist ja ein entscheidender Unterschied so quasi. Und aus deiner eigenen Situation heraus ist jetzt etwas entstanden, wo auf einmal ganz viele Menschen zusammengekommen. Also natürlich gibt dir das sicherlich auch etwas. Würde mich interessieren, was das ist. Aber der zweite Punkt ist, was für Menschen kommen denn hierher, die ins Creative Hub gehen? Also was sind das für Menschen? Kann man die irgendwie kategorisieren oder kann man sie vielleicht einfach nicht kategorisieren und selber in eine Schublade stecken?
Ich hatte mal ein Interview gehabt mit einer Radiosendung und der Typ hat zu mir gesagt nach dem Interview, das ist das diverseste Haus, was er je gesehen hat.
Cool.
Und genau das wollen wir eigentlich anbieten, also Diversität. Das heißt, im Endeffekt jeder ist hier willkommen, wirklich jeder. Und man kann auf eine gewisse Basis miteinander kommunizieren, solange es natürlich respektvoll ist und solange es natürlich nicht die anderen, sage ich mal, in so eine Situation reinbringt, die nicht wünschenswert ist. So, ne? Aber ansonsten ist das Einzige, was wir sozusagen haben, was tatsächlich vielleicht mal grob kategorisieren kann, dass alles haben, ist diese gewisse Energie. So, die ist aber, glaube ich, auch mit dem Haus an sich auch da. Das heißt, wenn man diese Energieform nicht hat und hier reinkommt und durch die Räumlichkeiten geht und die Projekte miterlebt, dann bekommt man Lust, Sachen zu machen. Also egal welche, aber man bekommt Lust, man lässt sich inspirieren.
Ja.
Und ich glaube, an sich ist das, also der Bedarf von so einem Hub immer schon da gewesen. Ich glaube, vor 10 Jahren, so wie heute. Dass die Idee realisiert wurde, ist ein Prozess. Es ist, ich glaube, da gibt es genug Beispiele für irgendwelche Erfindungen, die erst im Nachhinein bekannt geworden sind oder später erst sozusagen auf den Markt kamen. Und ich glaube, das ist, ja, sowas ist ein Markt. Und man muss auch gucken, dass man natürlich auch, wenn man selbst von der Idee begeistert ist, dass man auch langfristig denkt. Und langfristig sind 10 Jahre.
Ja. Langfristig ist halt eine Vision und nicht einfach eine kurze Unternehmensstrategie, die Unternehmensplanung für das nächste Jahr oder für 5 Jahre, wie es ja häufig ist, sondern eben halt einfach mal vielleicht auch ein bisschen utopisch gedacht, also groß gedacht halt. Das ist auch das Erste, was mich einfach an der Stelle gepackt hat. Und du hast in deinem Podcast in der ersten Folge mit deinem Kollegen, war er das eigentlich, den wir gerade im Büro gesehen?
Nee, das war Ben. Ah. Ben ist heute im Homeoffice.
Ja, und da habt ihr über Leidenschaft gesprochen. Welche Leidenschaft hat dich denn dann dazu gebracht, dass du das hier umsetzt? Weil du machst es nur für dich oder machst du es auch für andere? Für wen machst du es?
Als erstes für sich, also jeder macht das für sich. Ja. Und danach kommt das für die anderen, weil im Endeffekt, man will ja, ist platt gesagt und platt gedrückt, man will ja glücklich sein. Ich glaube, jeder. So, ne? Gehen wir davon aus, dass jeder Mensch glücklich sein will. Ich glaube, ein bisschen schwierig, wenn ein Mensch nicht glücklich sein will von Anfang an, dann kommen wir da in Schwierigkeiten. Aber insgesamt habe ich natürlich daraufhin, sage ich mal, gearbeitet von jetzt dem Prozess, von dem ich erzählt habe, von wo ich herkomme bis hierhin, dass ich in die richtige Richtung gesucht habe. So, okay. Ich war halt in freiwirtschaftlicher Ebene, ich war im Startup-Bereich, ich habe mit Unternehmen zu tun gehabt wie ganz große Automobilhersteller und alles mögliche, Geschäftsführung und sowas, über Startups in ganz niederschwellig und ganz unten, im sozialen Bereich. Und ich glaube, insgesamt war das für mich ein Weg, um mich selbst zu finden, dass ich eigentlich mit allem was zu tun haben will.
Okay. Ach, du willst, also deine Idee, also du hast alles ausprobiert, um festzustellen, dass du alles magst.
Genau.
Das ist ja auch genial, ja.
Und deswegen ist es halt das mit dem, was ich mache, Projektbegleitung, also von der Idee bis zur Selbstständigkeit oder bis zum Glücklichsein, sage ich immer, ist halt, macht Spaß. So. Und genau diese Leidenschaft, die erwähnt ist, die kann man sehen, die kann man auch packen, die kann man auch verschriftlichen. Und man kennt das, wenn man ein Buch liest und man denkt, oder man ein Buch liest, denkt, oh, geil, das ist so, ich erwarte das, die nächste Seite jetzt.
Ja.
So. Und das ist halt menschlich. Und die Kommunikation ist die einzige sozusagen Schnittstelle da, die man ein bisschen optimieren soll.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann heißt Glück für dich also auch, dass du dich irgendwie ein Stück weit selbst gefunden hast und dass du das tun kannst, was du gut kannst und was dir irgendwie auch ein Stück weit gut tut und was dann möglicherweise in dem nächsten Schritt auch anderen dann wieder gut tut. Kann man das so ganz auch etwas platt formuliert, aber kann man das so...
Man kann davon, es gibt ja auch Experimente zum Beispiel von, also ich gehe mal erstmal auf die psychologische Ebene, auf die emotionale Ebene, das heißt, du kannst zum Beispiel, es gibt ja Beispiele auch im Internet, von einer Person, die in einem Straßenbahn sitzt und die Straßenbahn ist also still, komplett. Und eine Person fängt an laut zu lachen. Die Reaktion ist, die Menschen, die um diese Person sind, grinsen automatisch.
Ja, stimmt. Ja.
Reicht das schon, dass du darüber sprichst, ich fange auch schon
an. Das ist sozusagen ein psychologisches Effekt, dass halt, wenn man jemanden reinpackt, der ein gewisses Energielevel hat oder gewisse Ausstrahlung hat oder gewisse Glücklichsein-Situation hat,
ja.
die ist ansteckend. Das ist, ja. kein Spruch nur, die ist wirklich ansteckend. Ja. Und das kannst du auch beibehalten, indem man halt wirklich, man kann nicht erwarten, dass jeder 100% jeden Tag glücklich ist. Das ist nicht menschlich. Aber ich meine trotzdem, dass man halt so eine Environment, so eine Umgebung dafür anbietet, cool. die wirklich so einfach sich selbst ist.
Mir kommt da direkt was in den Sinn. Und zwar, kennst du den Dancing Guy?
Klar.
Das ist so ein YouTube-Clip. Ja. Genau, du kennst ihn, vielleicht andere nicht. Das ist so ein Typ, der, die sind irgendwo draußen auf einer Wiese oder was auch immer. Und ganz viele sitzen da rum und der Typ fängt auf einmal an zu tanzen. Ich glaube, es läuft auch Musik im Hintergrund, die Qualität ist nicht so geil, aber er fängt einfach an zu tanzen, sieht ein bisschen schräg auf den ersten Blick aus. So, er fängt an, das bist vielleicht du, der eine Idee gehabt hat. Jetzt sind aber ja auch noch weitere Leute hinzugekommen und genau das passiert in dem Video auch. Es kommen auf einmal immer mehr Leute zu, es ist wie so ein Schneeball, der einfach immer größer wird. Wie ist es bei dir gewesen? Also standest du da am Anfang alleine und nach sind immer mehr Leute dazugekommen, sind alle dabei geblieben, sind auch mal wieder welche, haben irgendwie Leute gesagt so, okay, ich mache jetzt doch was anderes so. Wie ist das in deiner Situation oder für dieses Projekt gewesen?
Also reden wir von der Projektlaufzeit von Creative Hub Bremen oder insgesamt vom Leben?
Du darfst gerne auf beides antworten. Meine Frage zielte aber tatsächlich auf erstmal das Creative Hub bzw.
Ich würde sagen, seitdem wir Creative Hub angefangen haben, tatsächlich von der Planungsphase in die Umsetzungsphase zu begleiten und zu machen, haben wir an Menschenanzahl gewonnen. Natürlich sind nicht alle dabei geblieben. Manche können sich das gar nicht leisten, manche haben tatsächlich andere schwierige Situationen auf einmal gehabt. Ist unterschiedlich, ne? Aber Gesamtblick, wirklich, wir haben sehr, sehr viele Menschen gewonnen. Also wir sind jetzt im Team von 13 Mitarbeiter und Ehrenamtliche. Wir haben angefangen zu zweit, mein Partner und ich.
Mhm.
Und genau, und wahrscheinlich kommen da noch mehr zu Menschen, die Lust haben, etwas zu machen. Mhm. Im Leben kann ich dir sagen, das ist halt ein anderer Prozess, weil man kommt ja vom... Da hole ich jetzt ganz weit zurück.
Ne? Ja, gerne.
Ganz weit zurück.
Zeit.
Ja. Also man wird ja sozusagen in einer Familie wahrscheinlich geboren, beziehungsweise man bekommt dann direkt die Eigenschaften oder die Einstellungen von der Familie mit. Und dann muss man gucken, halt, ob es passt für die eigene Perspektive, für die eigene Vision oder nicht. Und dann muss man am besten natürlich Bewegung, also flexibel sein. Das heißt, passt nicht, weggehen.
Also ausprobieren auch.
Ausprobieren. Ja. Auf jeden Fall. Das heißt sozusagen, bevor man in eine Situation reinkommt, wo man nur Probleme auseinander dividiert und keine Lösung hat, sondern die Situation bietet das, dass man andere Umgebungen sucht.
Mhm. Und dann ist im Leben natürlich schon so, dass es auch mal dazu gehört, Dinge oder sogar Menschen zurücklassen zu müssen. Das, das ist faktisch so. Also, ja,
genau. Ja. Es muss auch nicht Negatives sein. Also ich meine, wahrscheinlich jeder kennt das von uns, dass man so einen engen Freund oder eine Freundin hat, die sehr negativ ist im Freundeskreis. So, die, alles, was man sagt, die Sonne scheint heute. Ja, es ist aber zu heiß und es ist verschwitzt und eklig. Und ne, das, die Person gefällt es irgendwie nicht.
Also heute könnte ich es verstehen, aber... Also,
genau, ja. So, ne? Und dann muss man die Person... A, natürlich liegt es an einem selbst, die Person so zu akzeptieren, wie die ist. Und sagt, ja, toll, so, dass du das so siehst, aber ist bescheuert. Ne? Man muss auch klar sagen, so zu sich selbst, ich finde, das wäre trotzdem geil.
Ich kann ja auch in See springen.
Also, ja,
das
genau.
ist dann der Lösungsorientierung.
Genau. Aber natürlich muss man auch irgendwann, wenn es im Freundeskreis ist, und man, da ist die emotionale Bindung da, gucken, dass man die Person natürlich von ihrer positiven Energie, wie das Beispiel mit der Straßenbahn, und jemand lacht, wenn das nicht klappt, dass man auch eine Entscheidung für sich selbst trifft, sagt, okay, jetzt gehe ich weiter.
Okay.
Ne? Ja. Bevor das sozusagen an mir nagt oder irgendwie mich lastet oder sowas ähnliches.
Also lieber einmal schmerzhaft, als so die ganze Zeit über negativ und schwierig.
Genau.
Okay, kann ich gut nachvollziehen, ja.
Wir haben schon über Diversität hier im Haus gesprochen. Bei euch steht hier noch auf dem Plakat von Visionskultur Nachhaltigkeit. Und wir haben gerade auch schon über Ressourcen gesprochen. Wenn der Mensch an sich jetzt eine Ressource ist, dann ist er ja auch irgendwo... Es ist ja auch da, glaube ich, ziemlich wichtig, mit sich selber auch nachhaltig irgendwie zu haushalten, vielleicht mal Basketball zu spielen oder sonst irgendwas oder in den See zu springen. Wie ist das aber bei der Arbeit? Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also nicht bei mir direkt selber, aber von der Beobachtung her, passiert es relativ schnell, dass Leute diese Energie oder das Angezündetsein für etwas verlieren und so ein Stück weit abstumpfen. Also sprich, zur Arbeit kommen und es als Job machen und eben halt das, was da ist, verwalten, aber mehr halt auch nicht. Wie kriegt man solche Leute wieder auf die Spur? Sollte man das überhaupt versuchen? Oder wie stehst du dazu?
Es kommt drauf an.
Okay, der Folgentitel ist auf jeden Fall eindeutig.
Die Frage ist, warum? So, die Hauptfrage ist, dass viele Menschen sich nicht stellen, ist warum, nicht warum nicht. Also übrigens, das ist ein krasser Unterschied zwischen den beiden. Ja. Warum nicht, du schließt Sachen aus. Das ist einfacher. Menschen können sehr schnell Sachen ausschließen. Aber warum? Das heißt, zu argumentieren, warum man Sachen tut. Warum gehst du zur Arbeit? Warum gehst du jeden Tag irgendwas machen? Und wenn du es nicht weißt, dann brauchst du auch eine Zeit für dich selbst. Und dann kannst du auch, keine Ahnung, irgendwie in deinen Keller gehen und Schweigegelübde ablegen oder du kannst reisen. Jeder macht sein Ding. Aber ja, du brauchst halt so einen, sag ich mal, einen Prozess, wo du einfach emotional sowie rational tief reingehst in dir und guckst, wo stehe ich da und was will ich wirklich machen? Hm. Das ist halt das Nachhaltige, das Langfristige, wo du sagst, wo bin ich denn 10 Jahren? 5 Jahre und sowas ähnliches ist immer zu kurz. Aber ja, 10 Jahre, 20 Jahre, so, ne? Also die meisten Leute denken leider nicht so weit. Die denken eher tatsächlich 3 bis 5 Jahre. Ja. Aber in 3 bis 5 Jahren bist du immer noch in den, also 30er oder 20er. Das ist nicht weit. Nee. Denk in 20 Jahren.
Und wenn du die Frage jemandem stellst, warum, und die Antwort kommt, ich muss ja irgendwie Geld verdienen und mir Essen kaufen und mir meine Miete bezahlen. Ich glaube, also vom Gefühl her würde ich dann sagen, okay, alles klar, dann mach das so, dann würde ich da auch, glaube ich, selber nicht mehr so viel Energie reinstecken. Wenn das aber jemanden irgendwie zum Nachdenken bringt, weil ich finde es eine schwierige Frage, also oder eine Antwort darauf zu geben, mir selber fällt es nicht schwer, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einigen Leuten echt schwer fällt, das zu beantworten. Wenn jemand sagt, so ja, für Hausmiete und was machst du mit so einer Person?
Die Frage ist nicht beantwortet.
Ja.
Weil Geld kannst du überall verdienen. Und Miete kannst du umziehen, wenn die Wohnung zu teuer ist. Also Prioritäten setzen.
Okay.
Wo bist du in deinen eigenen Prioritäten? So, was ist für dich wichtig?
Das heißt, du bist auch ein Stückchen hartnäckig und bleibst da dran, weil...
Ja klar, damit ist die Frage nicht beantwortet. Also wenn man die Frage beantwortet mit materialistischen Sachen, also weil ich ein iPhone habe oder weil ich mir diese super Wohnung mit Südbalkon auf die Weser irgendwie nicht mehr leisten kann. Ja, dann ist es so.
Dann zieh
um.
Ja, so, also,
ist auch nicht günstiger.
Also ich meine... Man begibt sich ja automatisch durch solche Antworten auch in Situationen, wo man sozusagen diesen Argument verliert, weil du packst deine Prioritäten sozusagen für einen Ergänzungszweck. Das heißt, du holst dir eine super Wohnung, ein super Handy, um zu ergänzen, dass du deinen beschissenen Job machst. Also musst du dich entscheiden. Willst du einen beschissenen Job machen? Dann mach deinen beschissenen Job weiter. Willst du es nicht machen? Willst du glücklich sein? Dann gib die Wohnung auf. Hm.
Kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ich finde das hart, aber ich kann das total nachempfinden gleichzeitig. Also ich finde es auch, die Frage, warum tue ich etwas, ist mit einer rein materialistischen Antwort auch für mich nicht beantwortet. Das ist einfach auch nicht, also da liegt ja kein tieferer Sinn dahinter. Also so geil ein iPhone ist und so eine geile Wohnung mit Blick auf die Weser auch ist, aber dahinter liegt ja nicht irgendwie ein, also da ist ja keine tiefere Ebene, die irgendwie mich nochmal anders erfüllt. Und ich glaube, das muss nicht jeder vom Leben automatisch wollen, aber ein Warum zielt ja eigentlich von der Fragestellung her auf die Ebene dahinter ab.
Genau.
Ich will den Grund verstehen und nicht das Offensichtliche vor Augen geführt bekommen.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Da würde ich dir zustimmen.
Also eigentlich kann man ja fast nur solche Leute anzünden mit Energie, Leidenschaft und Co., um sie in diesen Prozess des Nachdenkens zu bringen, so, was steht denn eigentlich alles dahinter? Also, wer bin ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Was ist mir heilig?
Das geht viel tiefer, also wirklich. Also, wenn man Menschen so fragt, dann kommt natürlich immer, der erste Knacks ist immer so, okay, da gibt es auch andere Sachen, so die Wahrnehmung, ich kaufe mir Sachen, um mich damit glücklich zu machen, weil ich eigentlich im Grundsatz unglücklich bin. Mhm. Dann kommen erstmal Wahrnehmungen wieder. So, warum mache ich das überhaupt? Für wen eigentlich? So, für wen hole ich mir so eine teure Wohnung? So, viele, wenn sich bei der Frage schon mal so Probleme kommen da hoch und sagen, für wen mache ich das? Für mich selbst? Das ist ja Bullshit. So, ne? Ich bin ja nicht glücklich. Und für, keine Ahnung, für die Eltern, die gesagt haben, du brauchst so eine teure Wohnung, die wohnen da nicht. Also, weißt du, was ich meine? So,
ja,
so viel.
Ja.
Und da, glaube ich, erstmal reinzukommen in diesen Prozess, dauert. Also ja. Nicht jeder kann das. So wirklich die Selbst- und Fremdwahrnehmung in so einer Situation. Und es ist auch ein Prozess, der wirklich wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft für einen selbst ist. Ne?
Ja. Und manche stellen, glaube ich, die Frage wirklich gar nicht. Also manche kommen nicht mal ins Fragen.
Genau.
So. Und ich glaube, das ist ja vielleicht auch was, was so ein Ort wie dieser hier irgendwie, also das, ich habe als erstes Tobi gefragt, was ist denn das? So, und was soll das?
Ja.
Und warum ist hier so ein Ort und warum machen die da sowas? Mhm. Und ich glaube, dieser Ort löst das zumindest irgendwie auch automatisch schon hier aus. Also dass hier jemand reinkommt und sich erstmal fragt, warum ist das hier so? Warum machen die das? Was steckt dahinter? Und dann bist du ja schon den ersten klitzekleinen Schritt auf so einen möglichen Prozess vielleicht auch schon gegangen. Also hier leben viele Menschen, und ich meine das gar nicht böse, ich will auch gar nicht sagen, dass ich das immer mache, die wirklich ja nicht mal fast keine einzige Frage an sich selbst und an das Leben überhaupt stellen. Also die irgendwie über, kaufe ich mir jetzt das neueste Smartphone, ja oder nein, so hinausgeht. Und das finde ich manchmal echt schon ein bisschen schade. Also da steckt ja eigentlich noch mehr dahinter.
Mhm. So. Ja. Die Ursachen würde mich halt tatsächlich mal interessieren, aber ich glaube, das würde jetzt echt tief reingehen. Creative Hub ist jetzt, du hast gesagt, im Januar so richtig seid ihr in die praktische Phase gegangen. Genau, sagen wir es mal so. Was habt ihr denn dafür gebraucht, um überhaupt starten zu können? Also wie viel Personenkraft steckt dahinter? Finanzielle Ressourcen, materielle Ressourcen, Ideen? Was braucht es, um so ein Projekt dann tatsächlich an den Start bringen zu können?
Einiges. Einiges. Also da kommt nicht, das kommt
gespannt,
drauf an.
Du
das ist sehr, sehr, sehr. Erstmal brauchst du eine Vision und du brauchst ein Team. So, alleine ist die Idee nicht realisierbar. Denke ich jetzt schon mal, also wie jeder, der die Idee gut findet und sagt, ich möchte auch sowas machen, man muss viel einstecken. Team ist allein Aufgabenstruktur, kommt darauf an natürlich, wie groß das Ganze gemacht werden soll, ist halt eine Riesenaufgabe. Ne? Also wir haben zwischen September und Januar hatten wir zwei große Events, einmal Meet and Greet für die Projekte, erstmal auch die Kommunikationskonzept, zum Beispiel auch mit den Projekten oder mit den Bewerbern damals. Wir hatten 200 Bewerbungen circa gehabt, haben die erstmal alle eingeladen und erstmal von den Gedanken wegzubringen, hier kriegt keiner einen Raum. Das ist keine Besitzsache.
Okay, das ist ja...
Erstmal, das war super schwierig, das Ganze zu begleiten auch noch. Mit den, wir haben die in Gruppen aufgeteilt, in Arbeitsgruppen mit Inhalten, die zusammenpassen und haben über die gesprochen, also sozusagen haben den selber entscheiden lassen, wie die Räumlichkeiten aussehen sollten.
Okay.
So, das Ganze plus dazu, was im Hintergrund läuft, wie ob die Toiletten funktionieren, ob, also ich meine, das geht wirklich ins Detail. So, ob Asbest hier ist, keine Ahnung was. Also es sind so viele verschiedene Schienen, die parallel nebeneinander laufen.
Ja.
Das ist halt von außen vielleicht so sieht, ich glaube aber die meisten, wenn die das sehen und was für ein Prozess dahinter sieht, wissen schon, dass da eine riesen Aufgabe dahinter ist. Aber man braucht Erfahrungen. Also mein Kollege und ich machen das ja schon auch seit 10 Jahren, so diese Art und Weise von Arbeit. Und und man braucht natürlich Leidenschaft.
Auch um mal durch schwierigere Zeiten oder wo es nicht so läuft, dann auch mal so durchzukommen wahrscheinlich. Ne?
Also ja, man muss simpel gesagt Bock drauf haben, bis 4 Uhr morgens einfach mal zu arbeiten und dann wieder um 7 Uhr aufzustehen und weiterzumachen. Das kriegst du für einen Monat hin, aber danach bist du am Arsch.
Das glaube ich sofort.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, deswegen brauchst du auch ein Team. Und das haben wir sogar auch im Team gemacht. Also, weil die Aufgaben einfach so viele waren.
Jetzt sind wir hier im alten Bundeswehrhochhaus, Riesenhaus für Bremen. Ist das, ich weiß gar nicht, ist es das höchste Gebäude in Bremen?
Oder mit das höchste.
Oder mit das höchste auf jeden Fall.
Ja.
Und ihr habt hier 6 Stockwerke, in denen ihr eure Leistung anbieten könnt, beziehungsweise auch andere ihre Leistung anbieten können.
Genau, 7.
7.
Erdgeschoss plus 6.
Danke. Mathe war immer so mein kannst du noch mal einmal kurz zusammenfassen, nicht wer hier alles ist, sondern was ihr quasi als Visionskultur, so ist es doch richtig gesagt, Visionskultur bietet ja quasi ja dieses Creative Hub an.
Genau.
Was sind so konkret die Leistungen, die hier die Leute von euch, woran könnt ihr partizipieren an den Leistungen?
Genau. Also die Räumlichkeiten bzw. die Nutzung vom Hub ist ja ein Part davon. Das ist ja, man muss sich dafür bewerben und das ist sozusagen eine Förderung von Visionskultur, dass man die Räumlichkeiten kostenlos bekommt. Dazu haben wir natürlich über Visionskultur, das heißt natürlich, also wir haben eine Mitgliedschaft, das heißt, man kann auch in der Community sein, ohne dass man Raum hat, ein Mitglied, ein Teil davon sein und davon auch die Ressourcen nutzen, die die Community anbietet. Plus dazu haben wir Schnittstellen, also wir arbeiten mit Kooperationspartnern mit der Uni Bremen, Hochschule Bremen, Jacobs, alles mögliche, Senatoren und Senats und Casa, Sprachschule, also viele, viele, viele andere Kooperationspartner. Wir sind halt die Schnittstelle sozusagen auch nach außen. Also und gleichzeitig also bieten wir da sozusagen die Plattform dafür, mit Events, mit mehreren so Empfehlungen. Wir schicken auch gerne Projekte, Startups, die zum Starthaus zum Beispiel, dass sie da auch begleitet werden können. Aber wir begleiten auch die Projekte selber. Das heißt aber nicht ausschließlich, wir haben keine Ausschlussklausel oder wie das Ding heißt, sondern wir wollen gerne tatsächlich die komplette Unternehmung in Bremen fördern, also als Stadtentwicklungsbild.
Okay. Mhm. Du sprachst gerade von Mitgliedern. Wer kann denn alles bei euch Mitglied werden? Also nicht nur die, die hier dann einen Raum nutzen, sondern auch von außen. Also können, ich sag mal, also Unternehmen können Mitglied werden, andere Vereine, auch Einzelpersonen?
Oder? Auch Einzelpersonen.
Okay, das heißt, im Grunde kann jeder und jede könnte Mitglied werden bei Visionskultur und von dem profitieren, was ihr dann an Wissen, an Begleitung, an Räumlichkeiten, also alles, was ihr irgendwie so im Portfolio habt.
Ja, genau. Okay. Jeder kann Mitglied sein. Wir unterscheiden danach natürlich bei der Mitgliedschaft, bei der Analyse, welche Stufe man ist. Das heißt, es gibt Projekte, also ich sage immer Projekte, weil es das einfachste Wort ist, ob die einzeln sind oder eine Gruppe sind, ist dann halt so Stufe 1. Das heißt, man ist noch in der Ideenfindungsphase. So. Mhm. Wir nennen das ideenlos, so aber mit Bindestrich. So, ne?
Okay.
Und es gibt dann Phase 2, das heißt Ideen im Prozess. Die sind schon im Prozess, die haben schon eine gewisse Idee zusammengefunden oder eine Person eine gewisse Idee gefunden und ist so ein Prozess. Das heißt, fängt schon an, ein Konzept zu schreiben oder ist schon mal also mit der Gestaltung schon mal, sage ich mal, stabil. Und dann gibt es noch Ideenstartschuss, das sind die, wo es eigentlich ready sind. Also ready
to go. Okay, cool. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret. Also wir machen jetzt mal ein Beispiel. Tobi und ich sagen jetzt, wir wollen Mitglied werden bei Visionskultur und haben irgendwie die Idee, dass der Podcast Auf ein Bier mit ein Projekt hier im Creative Hub in Bremen sein könnte. Das heißt, wir melden uns dann bei euch und wir würden uns dann quasi bei euch bewerben und dann würde man irgendwie zueinander finden.
Genau,
und
man muss 3 Fragen beantworten.
Okay.
Die erste Frage ist, wer bin ich? Die zweite Frage ist, was brauche ich? Die dritte Frage ist, was kann ich?
Ah, okay.
Unter diesen 3 Fragen finden wir raus, was sozusagen die Ressourcen sind, wo die Kompetenzen sind, was der Bedarf ist, wo die Community-Input ist. Und so weiter und so fort.
Okay, und dann hat man wirklich eine gute Chance, sozusagen ihr Teil von diesem Ganzen zu werden.
Ja, klar. Okay. Was wir halt anders auch machen als viele andere, sage ich mal, so Netzwerkpartner oder ähnliches, wie ich vorhin erzählt habe, wir sind als Visionskultur sind wir schon ein bisschen nervig.
So, okay.
Wir gehen den Leuten ein bisschen auf den Nerv und wir machen auch eine Zielvereinbarung.
Okay.
Das heißt, wir wollen wissen, wo ihr hin wollt.
Okay.
Und wir helfen euch dabei, dahin zu kommen.
Wie wird die Ziele und Wirkung sind so tatsächlich so, wären meine nächsten Fragen gewesen. Aber dann ganz konkret daran anknüpfend, was für Ziele sind das? Also sind das so identifizierbare Ziele anhand von irgendwelchen Zahlen oder sind es eher so qualitative Ziele oder ist es gemischt?
Ich komme zu meinem Lieblingssatz, es kommt drauf an.
Das war nicht Spaß.
Was will man bei einem Künstler zum Beispiel für eine Zahlenziel machen?
Ja.
Das geht nicht. Also es müssen die Ziele sein, die selbst sozusagen das Projekt wählt. Und natürlich müssen die Ziele aber auch fixen Rahmenbedingungen haben. Das heißt zum Beispiel, ich möchte ein Bild malen in 6 Monaten. Und dann ist es ein Ziel.
Okay.
Wenn die Person sagt, ich möchte ein Bild von ein Auto malen in 6 Monaten, dann ist es auch ein Ziel. Mhm. So.
Das heißt, im Grunde genommen ist es nicht so, wie es sonst häufig ist. Kunde, Kundin passt sich an den Anbieter, also euch jetzt in dem Fall an, sondern es ist irgendwo andersrum. Also im Mittelpunkt steht dann eben halt das, oder nicht vielleicht der Kunde an sich oder die Kundin an sich, sondern das Projekt, um das es geht, ist eben halt das, was im Mittelpunkt an der ganzen Sache steht.
Das ist halt sehr witzig, weil bei den Aufnahmegesprächen, die wir hatten, ist menschlich, hast du die unterschiedlichsten Reaktionen da. Also manche übertreiben gerne, damit die wirklich auch gepusht werden können. Ne? So, sagen, keine Ahnung, ich will bundesweit mein Produkt vertreiben und dann denkt man in 6 Monaten, das ist nicht realistisch, aber egal, ich schreibe es mir auf. So.
Und, ja, dann weiß man, was das Bedürfnis ist.
Ja, ja, so, ne? Dann ist es ein bisschen großwahnsinnig. Manche sind untertreiben, damit das auch so schnelle Zufriedenheits sozusagen Sachen entstehen. Und manche sind sogar ganz skeptisch gegenüber Zielen im Allgemeinen. Ich möchte kein Ziel setzen.
Setze mich zu sehr unter Druck, oder?
Genau, möchte kein Ziel setzen. Aber dann sind wir auch hartnäckig, sagen, doch. Ein Ziel musst du mir geben. So. Ja.
Okay. Aber ich kann es mir jetzt wirklich echt schon so konkret wirklich vorstellen. Also es ist so wirklich ein... Ja, ich habe so echt den Eindruck, ihr seid echt auf fast alles eingestellt. Also ich kann mit einem halbfertigen Projekt bei euch ankommen, ich kann mit einer Idee bei euch ankommen, ich kann mit einem größenwahnsinnigen Projekt bei euch ankommen und ihr helft mir dabei, das vielleicht ein bisschen zu erden. Ich kann mit super Understatement hier ankommen und ihr helft mir dabei, das Ganze ein bisschen größer zu denken. Also ich merke schon irgendwie so, ihr nehmt euch wirklich die Zeit und macht euch die Mühe, wirklich genau zu gucken. Auch da wieder nicht nur, was ist offensichtlich und sagt der andere mir, sondern was liegt wirklich dahinter und welche Potenziale sind da und wo kann sich was auch hinentwickeln. So genau. Irgendwie. Und das finde ich echt total faszinierend. Und ich habe nochmal den Eindruck, es geht euch jetzt auch dabei dann nicht darum, damit das schnelle Geld zu verdienen. Weil, also ich kenne ganz viele super Coaches oder wie auch immer, die mir auch versprechen, ich coach dich so lange, bis du so erfolgreich bist wie ich, so nach dem Motto. Aber das ist ja gar nicht euer Ansatz, weil ihr ja nicht eure, ich sag mal, euer Mantra oder eure Glaubenssätze 1:1 irgendwie dogmatisch auf die übertragt, sondern weil ihr wirklich schaut, ressourcenorientiert, was bringen die Projekte sozusagen mit und wie ist das dann für alle gewinnbringend sozusagen. Das finde ich nochmal vom Ansatz her ganz anders als das, wie ich das ganz häufig irgendwie in manchen Zusammenhängen so erlebe. Also das finde ich schon sehr faszinierend und auch sehr begeisternd, muss ich sagen.
Schließe ich für mich eine nächste Frage an, weil ihr ja auch zum Beispiel mit der Senatorin für Wirtschaft oder so zusammenarbeitet. Wie ist denn so eine Idee da angekommen? Also hattet ihr viel Überzeugungsarbeit zu leisten oder ging das eigentlich eher, ging das wohl? Also, weil es ja schon irgendwie, also für mich, also es ist ein sehr guter Ansatz, den man aber nicht häufig so findet. Ich arbeite für ein super klassisches Unternehmen, für uns wäre das höchst innovativ. So. Wie war das dann, als ihr das erstmal dieses Projekt dann vorgestellt habt? Oder der Gewoba oder wie man
Ich fange mal so an. Ich glaube, viele lassen sich mit so einer Vorstellung, beziehungsweise so einer Fragesetzung, schnell entmutigen, weil man denkt, ein Unternehmen ist so, so. Ein Unternehmen besteht aus Menschen. Ob das der Geschäftsführer ist, der kreativ ist, oder ob er einfach prüde ist, oder ob die Geschäftsführerin einfach Lust hat auf was Neues, oder einfach sagt, nee, ich glaube nur an die gewisse Art von Person, die so genau so auftreten vor mir. Und deswegen hatten wir tatsächlich nirgendwo Schwierigkeiten, uns vorzustellen, weil wir bleiben authentisch, wir wissen, was wir können, wir wissen, worum es geht. Und genau das Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Familie, wenn es nicht geht, weitergehen. Und klingt ein bisschen simpel, ich weiß, für viele ist es so, oh mein Gott, das klingt so simpel, aber das schafft man nicht. Ja, aber das ist dann das eigene Problem. Also bei zum Beispiel Innovationsabteilung von der Wirtschaftssenatorin super eingelaufen, ist auch eine Innovationsabteilung, die sind auch super offen für innovative Konzepte. Aber wir haben genauso mit, sage ich mal, Träger XY jetzt außerhalb, die sehr, sehr konservativ sind, haben wir trotzdem einen guten Draht. Wir sind da auch auf offene Türen eingegangen. Es ist aber ein anderer Zugang.
Also auch wieder so ein bisschen anpassen. Also schon ein Stück weit eben mal gucken, okay, wer sind nicht anpassen, aber gucken, wer sitzt da vor mir und dann dementsprechend sich auch verhalten oder einfach authentisch bleiben?
Authentisch bleiben und die richtige Person finden, mit der man quatschen kann oder mit der man schreiben kann oder so. Ne? Das, ich meine, viele gehen jetzt so ein riesen Netzwerkfehler ist, viele suchen direkt die Geschäftsführung oder CEO oder irgendeinen Vorstand oder sowas ähnliches. Warum? Es gibt so viele Mitarbeiter, such dir irgendjemanden, mit dem du dich erstmal verständigst.
Also das ist wichtiger quasi, als gleich die Hierarchieebene ganz nach oben zu marschieren. Ja. Okay, finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Ich mache mal einen kleinen Break und irgendwie habe ich gerade ein bisschen Bock auf Musik. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben nicht nur einen eigenen Podcast, sondern unser Podcast hat auch eine eigene Playlist auf Spotify und es ist die meistgehörte Playlist in ganz, ganz Norddeutschland, wollte ich sagen. Aber nein, ist natürlich nicht so, aber unsere Gäste sind immer herzlich eingeladen, zwei ihrer Lieblingssongs zu unserer Playlist sozusagen sich zu wünschen. Fallen dir spontan zwei Songs ein, die wir in unsere Auf ein Bier mit ... Playlist hinzufügen können?
Oder? Ja, also mehr als zwei auf jeden Fall.
Du darfst auch mehr. Das ist kein Problem. Tobi, der tickert das hier nicht
mit. Musikalisch bin ich so wie beruflich. Ich bin auf allen Ebenen.
Also bei der Frage nach, was hörst du für Musik, sagst du, kommt drauf an.
Kommt drauf an. Genau, das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, welche Songs. Also ich habe schon jetzt gerade wie Roulette ein bisschen im Kopf, viele Songs, die durchgehen. Aber ich würde Boa Sorte auf jeden Fall zu Top 10. Was will man danach? Also ich könnte in den Hip-Hop-Bereich gehen, was auch passen würde. Ich könnte aber auch in den Rock-Bereich gehen, was auch passen würde. Das ist ein bisschen schwierig. Auch sogar Metal mit Rammstein. Also, höre ich auch super gerne. Es ist alles da.
Also, was würdest du denn jetzt hören, wenn du jetzt irgendwie nach der Podcast-Aufzeichnung, wenn du jetzt noch eine Minute frei hast, welchen Song würdest du dir dann anhören?
Jetzt?
Ja.
Ich bin seit gestern Abend ein bisschen auf so Afropop, wenn ich so. Aber du kannst dich gleich ändern, das weiß ich gar nicht ganz ehrlich.
Okay. Und lieferst du uns nachher noch einen Song nach, damit wir davon auch so ein bisschen.
Ich würd sagen, ich find auf jeden Fall einen Song. Moment. Ich denke gerade, sollte dieser Song ein Message haben?
Nee, das muss nicht. Also wir haben schon richtig... Wir haben sehr stumpfe Sachen schon. Aber auch welche mit Message, das ist alles drin bei uns. Ja.
Also meine Main-Playlist übrigens auf Spotify hat 1800 Lieder.
Okay.
Also nur damit ihr wisst sozusagen, in welche Richtung wir sind. Also,
wie schwierig das ist gerade für dich zu entscheiden.
Ja, genau. Und das ist die Hölle übrigens für meinen Kollegen, wenn wir irgendwo hinfahren zusammen in einem Auto, weil die hassen das, weil es gibt keine einzige Musikrichtung. Das heißt, es kommt Reggae, danach kommt Rammstein, danach kommt Dings und die sind dann emotional komplett fertig. Das ist ein Folterkammer.
Aber dann hast du den Begriff Diversität ja wirklich in, also du lebst ihn hier, du lebst ihn in der Musik. Also das ist ja wirklich,
genau.
Ja, aber konsequent, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde, glaube ich, Provider nehmen in den nächsten Song. Von Nerd.
Okay, cool. Packen wir rein. Danke.
Danke dafür. Danke. Also nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Ja.
Wir haben jetzt schon eine richtig gute Halbzeit ungefähr gespielt und nähern uns dem Ende. Ich habe aber doch noch ein paar Fragen. Und zwar hatte ich vorhin gefragt, welche Wirkung ihr so bei den Leuten, die hier bei euch im Haus sind, erzielen wollen. Welche Wirkung wollt ihr aber denn dann für die Gesellschaft erreichen? Also mal runtergebrochen jetzt auf die Bremer Gesellschaft. Also ihr seid hier am Standort Bremen. Wovon seid ihr überzeugt? Was bringt das Bremen, das Visionskultur hier, das Creative Hub hingesetzt hat?
Also wir sind davon überzeugt, dass Bremen eigentlich eine innovative und kreative Stadt ist. Und das Ganze wieder nach außen abzubilden, sage ich mal, aus der Stadtentwicklungsperspektive. Bremen ist klein und fein und sehr moderat und es gibt natürlich auch Studien über Bremen, über Image. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bremen hat kein negatives Image, hat aber auch kein positives Image. Bremen ist neutral. Bremen ist so wie, weiß ich nicht, dunkles Brot. So ganz normal Graubrot.
Bremen mag ist Graubrot, man, das so, ist auch schön. Ne, ja.
Hasst man nicht, mag man nicht, ist da.
So. Ja.
Und die sind ja beruflich sehr, sehr viel unterwegs gewesen in Deutschland. Und das hat uns irgendwie ein bisschen gewurmt die ganze Zeit, dass Bremen so naja, also nicht so richtig irgendwo da ist.
Im luftleeren Raum.
Luftleeren Raum, genau. Aber wir denken tatsächlich, Bremen hat echt einen riesen Vorteil. Also natürlich räumlich, aber auch gleichzeitig menschlich. Also die Bremer sind dafür bekannt, dass die nichts Scheiße finden, nichts aber Tolles finden. Also wir hypen nichts, aber wir sind auch gegen nichts. So, wir sind da. So, ja. Ne? Und wenn du, keine Ahnung.
Gehen auch nicht weg.
Ja, genau. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, im Vergleich mit Fußball oder ähnliches, oh, die Fans sind da halt, ne? Egal wo wir stehen. So.
So, es ne? Stimmt,
das
stimmt.
Das ist Bremen, das, was Einkaufsmöglichkeiten angeht. Wenn ein neuer Laden aufmacht, ist nicht so, wie als wir in Berlin sind und eine Schlange von 200 Meter vor sie, sondern ja, ist normal.
Neuer Laden.
Neuer Laden halt, ja. So. Und das ist, denke ich mal, trotzdem ein riesen Vorteil von uns, weil wir halt so nüchtern an die Sache gehen. Deswegen haben wir das auch bei uns im Slogan, als pragmatisch zu sein, weil wir sind auch so, wir sind auch bremerisch, sage ich mal, oder bremisch. Wir sind auch sehr pragmatisch und ich denke, das kann man auf jeden Fall nutzen für einen innovativen Boden oder kreativen Boden. Ja.
Ich finde, Bremen ist auch total vielfältig, also auch in verschiedensten Facetten. Super, also viele reduzieren das dann auf Menschen und Vielfältigkeit von Menschen, aber darüber hinaus gibt es ja auch noch die Ebene, was es an Angeboten hier einfach gibt. Wir können hier ins Wasser springen, wir können aber auch, also die Weser, wir können in Ochtungen springen, wir können aber auch kurz ins Blockland fahren und da radeln oder wir können in den Bürgerpark uns irgendwo hinlegen. Also total vielfältig. Ist Bremen nachhaltig? Das weiß ich gar nicht. Das kann
Bremen
ich
ist nachhaltig, ja. Wir haben, also Bremen ist nachhaltig, aus welcher Ebene, also es gibt ja verschiedene Nachhaltigkeitsebenen. Ja.
Kommt drauf an, genau.
Sozioökonomisch sind wir auf jeden Fall nachhaltig, denke ich mal. Umwelttechnisch, ja, ich glaube, da gibt es keinen Perfekt, also da kann man immer besser werden, ne? Aber ich denke, trotzdem sind wir im Vergleich mit anderen Städten sehr nachhaltig auf jeden Fall. Wir haben die besten Fahrradwege, also mit zu den besten Fahrradwegen. Und wir haben sehr viel Grün. Also wenn man jetzt aufs Dach geht, hier von diesem Haus, dann denkt man, Bremen ist so ein Stück Wald eigentlich. Hm. Was Schönes. Also,
aber das fällt einem nicht nur auf dem Dach auf, sondern auch, wenn man hier so mit dem Fahrrad, ich meine, alleine damit geht es, du hast es gerade auch schon gesagt, Fahrrad, man kann hier halt wirklich gut Fahrrad fahren und kommen wirklich, wo du hin willst, da kommst du auch mit dem Fahrrad auf jeden Fall.
Genau, ne? Ja.
Ja. Cool. Also seid ihr gerne hier in Bremen?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und wollt auch in Bremen auf jeden Fall weitermachen. Du sagtest, als wir unten waren, das Projekt Creative Hub ist erstmal auf ein Jahr ausgelegt, beziehungsweise der Standort.
Der Standort, genau. Ja. Der Standort, also das Bundeswehrhochhaus, das ehemalige Bundeswehrhochhaus ist bis zu 2020, das Ende, also Dezember, als Creative Hub. Danach
schauen wir mal.
Genau.
Aber danach kommt was, sagst du. Also es gibt eine Vision, also du sagst ja selber, ich denke nicht nur 3 bis 5 Jahre, sondern eher 10 Jahre oder noch weiter. Das heißt, ihr habt schon was im Kopf, wie es sozusagen weitergehen kann. Genau. Ohne, dass wir jetzt konkret werden musst, aber ihr sagt nicht einfach, ciao, war ganz nett.
Wir fragen nächstes Jahr einfach nochmal nach.
Genau, wir kommen nächstes Jahr wieder.
Genau. Oder ich strahle diese Sendung nächstes Jahr aus und dann kann ich euch das sagen.
Clever. Ja. Nee, wir machen das dieses Jahr.
Bene, mit Blick auf die Zeit müssen wir noch eine Kategorie hier jetzt einmal mit dir, oder zwei sogar, einmal abhandeln. Und zwar gibt es das sogenannte Fragenversenken. Das auch ein Bene mit Fragenversenken.
Das hole ich aus meinem Podcast-Ordner. Ich hoffe, du hast keinen Podcast-Ordner, ne? Nee. Ich habe einen, da heftig alles Wichtige ab, aber du kannst gerne erklären, ja.
Ja, es ist eigentlich wie Schiffe versenken.
Okay.
Du hast jetzt, hier sind ein paar Schiffe oder Fragen sind schon versenkt und du kannst eben halt zwischen A bis F und 1 bis 9 auswählen und das zweimal schießen und in der Hoffnung, dass du eine coole tiefe Frage triffst oder vielleicht einfach auch eine total platte. Es gibt beides.
Was sind da für Fragen und total platten? So, wie spät ist es oder so? Ich habe keine Ruhe mit, deswegen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, sowas könnte da stehen, ja.
Okay.
Ja. Ja, du darfst losschießen.
Ich muss die Fragen auch beantworten, ne?
Ja, ja, klar.
Ja. Ist ja die Frage, wie du sie beantwortest. Das kannst du ja selber entscheiden.
Ja, das kommt drauf an, das stimmt, ja. Ja.
B5. Oh, das ist... wir haben gerade über Nachhaltigkeit geredet.
Ja.
Die Frage ist, können wir den Klimawandel überhaupt noch aufhalten?
Oh, und ich soll das beantworten?
Ja, das sollst du jetzt.
Oh Gott, ich soll das wirklich beantworten? Ja. Ich bin kein Professor oder keine Ahnung. Was
ist. Aber was ist so deine Wahrnehmung, deine Einschätzung? Kriegen wir das hin? Als Menschheit?
Aufhalten? Aber das weiß ich gar nicht, ganz ehrlich. Also, keine Ahnung. Ich glaube, alles, was ich jetzt sage, ist so eine Interpretation von den Nachrichten, was ich gucke. Ne? Also,
ja, okay.
Oder was ich lese. Das heißt, ich denke an sich, dass ja, dass es weitergeht, das brauche ich auch gar nicht 20 Jahre im Voraus planen, aber das ist, ob es weitergeht, werden wir feststellen. Ich meine, jeder, der geplant hat, dass der 5-Jahres-Plan vor 5 Jahren 2020 los sein soll, keiner hat mit Pandemie gerechnet.
Also, stimmt, ne? Das ist
richtig, du kannst planen, so wie du willst, und was dann passiert, keine Ahnung.
Ist doch eine gute Antwort. Du hast die nächste Frage.
Ja, danke. Jetzt darf ich endlich mal diesen Podcast-Ordner hier in der Hand haben.
Ja, das fühlt sich gut an, ne?
Ankreuzen? Nee, ne?
Machen wir hinterher, ja.
Okay. Ja. Dann nehme ich D9.
D9?
Nein, Entschuldigung, E9.
Weil, E9.
Weil E ist leer irgendwie.
Oh Gott, das ist eine, also das ist eine platte Frage. Ich bin höchst gespannt auf die
Antwort. Soll ich D9 nehmen?
Nö, E9 nehmen wir jetzt. Wir haben nämlich auch gar nicht mehr so viel Zeit. Wenn du eine Frucht wärst, welche wärst du und warum?
Gar nicht platt.
Die ist nicht gut. Die Frage ist echt gut. Ich mag Früchte, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mag so sehr Blaubeeren, Himbeeren und sowas, dass ich sage, das, aber ich würde mich ja nicht selbst essen. Also es wäre so, ne? Deswegen muss ich eine Frucht nehmen, die irgendwie, weiß ich nicht, so lange am Baum hängt, bevor sie irgendjemand die isst oder so ähnliches. Ne?
Und stimmt, danke, dass du mich jetzt gerade überzeugt hast, dass die Frage gar nicht so platt ist. Vielleicht ist sie ein bisschen als so eine platte Frage verkleidet, wenn man sie vorliest.
Aber ja, die ist nicht platt. Ich würde sagen, aber die Frucht muss ja trotzdem geliebt sein. Das heißt, sie muss so lecker sein, aber schwer zu greifen sein, dass Menschen die mögen, aber gleichzeitig wohl...
Sie muss auch ein bisschen gepflegt werden.
Ja, obwohl, wenn ich eine Frucht bin, interessieren mich eigentlich Menschengefühle wenig da. Ich glaube, eher Fruchtgefühle. So, was nicht mögen.
Was möchte eine Frucht du?
Ja. Oh, das weiß ich echt nicht.
Das müssen wir mal rausfinden eigentlich.
Ja. Das ist echt sehr... Jetzt wird es zu kompliziert irgendwie.
Vielleicht laden wir nächstes Mal eine Frucht zum Podcast.
Oder ab so Baumfrüchte irgendwie ein bisschen Bohnenfrüchte hassen oder sowas ähnliches.
Stimmt. Wie? Könnte auch sein.
Erdbeeren, Melonen und Bananen oder sowas.
Ich glaube, das ist sicherlich so. Also bei Bäumen ist es ja so, dass bestimmte Bäume nicht nebeneinander koexistieren können, weil sie sich gegenseitig dann das Licht wegnehmen oder so. Ja. Vielleicht ist es bei Früchten auch so. Wir driften ab.
Ja, aber ich finde jetzt die... Also was wärst du denn für eine Frucht, Tobi?
Ich weiß es jetzt schon. Aber jetzt mach weiter. Nee, ich weiß schon, was ich für eine Frucht.
Nee, dann bitte.
Ja, du zuerst.
Dattel.
Dattel, perfekt.
Dattel im Speckmantel sind auch richtig geil.
Ich habe gerade nur nachgedacht, sozusagen, wo man als eine Frucht ist, wo es schönes Wetter ist, aber gleichzeitig bist du nicht alleine und bist nicht so oft, sag ich mal, vom Baum gepflückt und so bist du halt genervt bist jedes Mal. Und Datteln sind cool, glaube ich. So hohe Palmen, da kommt nicht jeder ran und du bist immer in einer Gruppe, das heißt, Community ist da, hast einen Austausch.
Du bist nicht alleine.
Genau.
Ihr profitiert voneinander.
Genau, du hast einen harten Kern und.
Geil.
Und bist süß, ja.
Also, da kommst du jetzt nicht...
Nee, das ist jetzt natürlich sehr schwer anzuschließen, aber ich will es trotzdem mal kurz versuchen. Also ich wäre, mir fällt jetzt noch keine Frucht ein, ich wäre tatsächlich eine Frucht, die ganz gerne in irgendwie so gemäßigter Temperatur wächst, so ganz gechillt, einfach irgendwo dann so hängt. Ich weiß nicht, gibt es Früchte im Boden? Nee, aber so an so einem Busch oder so, finde ich ganz nett.
Ach so. So wie Wildbeere meinst du?
So eine Wildbeere wäre tatsächlich ganz geil.
Wildbeere?
Ja,
da hätte ich so viel Angst, dass mich Tiere anpinkeln oder so.
Das wäre natürlich allein.
Dann würde ich oben bleiben.
Dann wäre ich gerne die Beere, die ganz oben am Busch ist. Naja, bei Vögeln, ich weiß es auch nicht. Nee, ich weiß es nicht, aber ich nehme jetzt einfach die Wildbeere, weil ich glaube, solche Büsche, die wachsen ja auch irgendwie an verschiedenen Stellen und ich will mich auch nicht irgendwie so festlegen auf nur einen Ort. Also ich bin gerne hier in Bremen und habe hier so meinen Ausgangspunkt, bin aber auch sehr, sehr gerne dann an verschiedenen Orten. Und das ist vielleicht bei der Wildbeere. Ich frage nachher Wikipedia, aber ich wäre gerne Wildbeere. Jetzt bist du hattest am meisten Zeit, deswegen musst du jetzt.
Ja, ich habe die ganze Zeit nachgedacht in verschiedene Richtungen, aber ich mache es kurz. Ich würde in Richtung Zitrusfrucht tendieren. Nicht, weil ich mich als super sauer bezeichnen würde oder ständig sauer bin, aber weil ich so denke, ich mag es dann schon auch manchmal aufzufallen und Zitrusfrüchte, die sind kräftig, die leuchten, die siehst du. Also du siehst nicht nur den Busch oder den Baum, an dem die wachsen, sondern du siehst auch direkt die Frucht so und das, glaube ich, passt zu mir. Also so jemand, den man gut und schnell wahrnehmen kann und der ins Auge sticht sozusagen.
Ich kenne dich ja jetzt seit 31 Jahren, ich glaube, das passt. Bei uns ist so, Bene ist immer der gerne auf der Bühne ist und ich bin gerne hinter der Bühne. Und das beschreibt, und deswegen bin ich auch die Waldbeere.
Ja, du bist eher dann im Schatten des Waldes so ein bisschen und sorgst dafür. Also passt total. Ja, ja, gute Beschreibung.
Und vor allem, ihr seid zwei verschiedene Jahreszeiten. Also das ist Sommerzeit und Winter.
Ja, stimmt. Siehst du, perfekt. Ja. Also
passt.
Passt. Nehmen wir, oder?
Damit haben wir es perfekt abgeschlossen. Allerdings ist mir während des Podcasts die ganze Zeit aufgefallen, am Ende darf der Gast immer noch mal eine Frage an den nächsten Gast stellen. Hast du dir gemerkt, welche Frage Peter für Hashem hat?
Nee, ich habe sie nicht mehr.
Ich habe sie auch nicht. Dann müssen wir es nachliefern.
Liefern wir nach.
Aber wir versprechen dir, beim nächsten Gast vergessen wir nicht, deine Frage zu stellen.
Okay.
Und du hast jetzt die Möglichkeit, gleich nachdem wir gesagt haben, so, tschüss, auf Wiedersehen, dich selber zu verabschieden. Oder, nee, das ist doof. Auf jeden Fall darfst du noch mal eine Frage an den nächsten Gast stellen. Meistens ist es so... meistens ist es sehr tiefsinnig.
Sehr tiefsinnig? Genau. Oh Gott, okay.
Nein, ich rede Quatsch. Ich bin sehr froh, dass ich dich bei Instagram angeschrieben habe, dich gefragt habe und du die Antwort gegeben hast. Ja klar, machen wir. Und wir so ganz unkompliziert den Termin gefunden haben. Als ich hier vorbeigefahren bin, so ein bisschen geguckt habe, was ihr macht, war ich wirklich total angefixt. Finde es großartig. Und jetzt noch mehr. Also vielen Dank auch, dass wir dieses Gespräch
führen durften. Euch.
Und freuen uns schon, wenn wir diese Folge veröffentlichen dürfen. Also vielen lieben Dank und bis demnächst.
Ich bedanke mich auch. Also ich fand es mega spannend. Ich habe mich gerne ins Auto gesetzt. Heute ist eigentlich Stoppelmarkt-Donnerstag, ne, in Vechta, aber fällt ja wie gesagt alles aus. Schade. Das war ein, ja, es ist super schade, aber das auch war... Egal. Das war, jetzt gerade war es wirklich völlig egal, wenn ich jetzt nachher wieder nach Hause fahre, ist es nicht mehr so egal. Aber jetzt gerade total egal, das war mehr als ein guter Ersatz. Es hat mich total gefreut, dich erstmal persönlich kennenzulernen. Also das war echt total sympathisch, offen, total cool irgendwie. Und mich hat es aber auch total fasziniert, hier diesen Ort kennenzulernen. Ich glaube, ich möchte gerne mal wiederkommen. Also das, ich habe gesehen, ihr macht auch so Angebote wie irgendwie... Es gibt irgendwie freitags nochmal so einen Wochenausklang, nochmal so grillen, genau, und chillen oder so. Ich habe es noch nicht genau gelesen, aber ich muss mir das alles nochmal genauer angucken. Also ich glaube, es gibt leicht Möglichkeit, hier mal so reinzuschnippern und klar, da freue ich mich offen. Mal drauf.
Genau. Die Türen sind offen, ihr seid immer willkommen. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid. Ne? Es ist nicht meine Podcast-Sendung, aber sozusagen das im Haus. Und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder.
Cool. Hashem, dann darfst du noch die letzte Frage stellen und dann sind wir durch.
Ich die letzte Frage stellen. Es ist ein Er oder ein Sie, die sozusagen...
Wissen wir noch nicht.
Okay,
sehr gut. Aber wahrscheinlich eine Sie,
ne? Wird wahrscheinlich eine Sie, ja.
Okay, das muss aber nicht so tiefsinnig sein, richtig?
Nein.
Gut, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht. Was ist das Erste, was du machen wirst, wenn diese Corona-Regelung komplett ausfällt?